Wir sind im Abschluss von dieser Dreier-Serie Stolz, Demut und Selbstwert. Heute der dritte Teil, es geht um den Selbstwert. Und wenn ihr die ersten zwei Teile nicht gehört habt, unbedingt hört es nach. Man kann sie bei uns auf der Homepage anklicken. Unten rechts kann man Online-Predigten nachhören oder man kann es auch Audio hören. Aber es ist wichtig, es gehört einfach zusammen. Die drei Themen sind wichtig, wenn man sie miteinander hören tut. Wir sind am Schluss und wir reden miteinander über den Selbstwert. Und ich habe ganz am Anfang von dieser Serie gesagt, ein gesunder Selbstwert. Zu wissen, wer man ist, wie viel wert das man ist, wer man in Gott ist und was Gott einem eingeleitet hat und was man für Fähigkeiten hat und all das. Das ist eine Basis, eine wichtige Basis. Der gesunde Selbstwert, der bewahrt uns nämlich von dem, dass wir stolz werden. Und es ist aber auch eine wichtige Basis, einen guten Selbstwert zu haben, nämlich für Demut. Demut heisst ja nicht einfach sich klein machen, sondern Demut, das demütig ist ja mit einem aufrichtigen Gang, oder? Indem man weiss, wer man ist. Also eine grosse Rolle, der Selbstwert spielt ganz eine grosse Rolle und das schauen wir miteinander heute an. Zuerst schauen wir miteinander an Selbstbild. Selbstbild und Selbstwert ist nicht ganz das Gleiche, oder? Selbstbild ist das Bild, das man von sich selber hat. Wir haben den Vers auch schon gelesen aus Philipper 2, 3 und 4. Da steht, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene. Also wir sollen von den anderen höher denken als von uns selber, steht da drin. Und die Frage, die wir heute anschauen, wie hoch denkst denn du über dich? Also, was hast denn du für ein Bild von dir? Wenn du jetzt dich müsstest beschreiben, was würdest du für ein Bild beschreiben? Wer bist du? Was macht dich aus, oder? Und früher war das so, da hat man im Portemonnaie Bildchen gehabt. Wer kennt das noch? Portemonnaie sind immens dick gewesen, oder? Nicht wegen Geld, sondern weil Bildchen dort drin waren, natürlich. Fotos. Und ich hatte auch ein Fotos dort drin von der Helen, und als ich jung war, und dann habe ich das natürlich immer gezeigt, oder? Und ich dachte, ja, das ist meine Freundin, musst du mal schauen. Und so das Bild, so sieht sie aus, so ist sie, und mega stolz gewesen, oder? Auf das, was die Helen ist. Und so wie man früher noch ein Bild im Portemonnaie hatte, heute hat man es auf dem Handy, aber heute hast du eben etwa 900 oder 2300 oder 3400 Fotos, oder? Ein einzelnes Bild macht nicht mehr so viel aus auf dem Handy. Aber so wie man früher noch so einzelne, ganz wichtige Bilder im Portemonnaie hatte, so glaube ich, trägt jeder von uns ein Bild von sich selber in seinem Herz rein. Ein Bild, wo du denkst, so sehe ich aus. Also da reden wir nicht einfach vom Optischen, da reden wir von dem, wer bin ich, was macht mich aus. So. Und das Bild von dir selber, das ist die Basis von ganz vielem, was du machst. Es ist die Basis von dem, wie du dich gegenüber anderen Menschen verhalten tust. Und es ist vor allem auch die Basis von dem, so wie du dich siehst, so denkst du nachher auch über dich, oder? Und wir schauen dann schnell drei Punkte an. Einfach, wir können es nur kurz streifen, aber was macht denn so ein Selbstbild überhaupt aus? Das erste ist die Identität. Deine Identität, wer bist du? Was ist sicher die wichtigste Frage überhaupt, wo du musst klären, oder? Wer bin ich überhaupt? Was macht mich aus? Es geht um deine Persönlichkeit, es geht aber auch um deine Zugehörigkeit. Family gehört da dazu, Church Family gehört dazu, sozial eingebunden sein. Es geht um deine Stärken, deine Fähigkeiten, deine Schwächen. Und die Bibel redet ja ganz viel über unsere Identität. Und da gibt es so Aussagen, die für jeden Mensch gelten, wo glaubt, jeder Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, kommt eigentlich so ein riesen Paket von Identität mit über. Und das tut schon ganz vieles verändern, und ich will es einfach kurz erwähnen. Da steht zum Beispiel geschaffen nach einem Bild von Gott, Ebenbild von Gott. Da steht, wir sagen Kind von Gott. Da steht, wir sagen neu, Schöpfung, das Alte ist vorbei, etwas total Neues. Da steht, wir sind Bürger im Himmel. Wir haben das Erbe, das Gut von Gott. Also, da ist ein riesen Paket, das wir haben. Einfach, weil wir wissen, wir gehören zu Gott, oder? Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Das ist noch eine krasse Aussage. Also, wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns rein. Wir sind auserwählt und wir sind geliebt. Und wir sind einzigartig begabt. Verschiedene Bibelstellen zeigen das auf, wie einzigartig begabt jeder von uns ist. Und das macht sehr viel aus über unsere Identität. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ob jemand mit Gott unterwegs ist, ob jemand Christ ist oder nicht, ist schon ein gravierender Unterschied, was die Identität anbelangt von einem Menschen. Weil einfach Gott ganz eine neue Identität auch schenken tut, stiften tut im Leben von uns. Und es ist etwas Wichtiges auch natürlich grundsätzlich, dass wir sagen, wir können uns annehmen, wir können uns akzeptieren, so wie wir sind, mit diesen Gaben, mit diesen Fähigkeiten. Geht auch ein Stück weit darum, dass wir uns selber gern haben, so wie wir sind. Mit dem, was Gott unser Leben eingelegt hat, mit dem, was wir können, dass wir uns selber lieben können. Klingt ein bisschen krass, oder? Aber wenn wir das nicht können, wenn wir uns nicht annehmen können, so wie wir sind, so wie Gott uns auch geschenkt hat, geschaffen hat, dann haben wir ein Problem, nämlich wir können bereits das zweitwichtigste Gebot, das in der Bibel ist, nicht erfüllen. Jesus ist mal gefragt worden, was sind eigentlich die zwei wichtigsten Gebote, oder? Für ein gutes Leben zu führen, wo Gott ehrt, was sind die zwei wichtigsten? Und das erste Gebot, das Jesus gesagt hat, war, das kennt ihr sicher, lieb Gott. Lieb Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit allem, was hast, lieb Gott das Erste. Und dann sagt er, aber das zweitwichtigste Gebot, an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also seine Identität können sie sehen und sagen, jawohl, und ich liebe mich so, wie ich bin. Das ist eine wichtige Basis, die wir haben in unserem Leben, oder? Identität ist ganz etwas Wichtiges zum Selbstbild. Das Zweite, es sind Werte und Überzeugungen. An was orientiere ich mich? Habe ich so Schlagwörter vielleicht in meinem Leben, wo ich sage, hey, das will ich, an dem orientiere ich mich, ob das Grosszügigkeit ist, Nächstenliebe. Oder alle, die geheiratet sind, euch empfehle ich, Liebe zum Ehepartner als einen von den wichtigen Werten zu machen in eurem Leben. Einfach sagen, das gehört dazu. Wie Liebe zum Ehepartner. Barmherzigkeit könnte auch noch so etwas sein. Dankbarkeit, ganz viele verschiedene. Aber das gehört zu unserer zu unserem Selbstbild dazu. Was sind meine Werte, was sind meine Überzeugungen? Und das Dritte sind Ziel und Lebenszweck. Was will ich überhaupt erreichen in meinem Leben? Um was geht es mir? Wenn ich mal nicht mehr da bin, was will ich zurücklassen, oder? Was ist Sinn und Zweck von meinem Leben? Und ich will dich ermutigen, dir mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich male jetzt mal so ein Selbstbild von mir. Und das musst du nicht unbedingt zeichnen, wie ein Mensch willst zeichnen, aber einfach sagen, ich hock mal an und die drei Punkte tue ich mir mal intensiv mit denen beschäftigen. Was ist meine Identität? Was sind meine Werte? Was sind meine Überzeugungen, die ich habe? Oder was ist Ziel und Lebenszweck von mir? Selbstbild malen. Und das ist ein persönlicher Prozess. Und in diesem persönlichen Prozess versuchst du, dich selber zu verstehen. Du versuchst herauszufinden, was macht dich letztendlich aus? Und vielleicht ist es auch hilfreich, da Hilfe haben dabei. Die erste Hilfe, die findest du in der Bibel. So die Hilfe, sich selber zu finden, sich selber zu entdecken, die erste Hilfe findest du in der Bibel. Das ist nämlich die biblische Perspektive. Das, wo ich dir schon jetzt ein paar Sachen vorgelesen habe. Was denkt Gott über dein Leben? Welche Identität schenkt dir Gott? Was hast du für ein göttliches Geschenk von Identität in deinem Leben, oder? Das ist so die göttliche Sicht, dass all die Sätze, die wir vorne miteinander gehört haben. Übrigens, Predigtkonzepte, ihr könnt ihr von einer Kleingruppenleiter, könnt ihr die alle beziehen und dann sind die Bibelstellen auch nochmal drauf. Also, wenn du dein Selbstbild malen willst, schau, was Gott über dich sagt. Punkt 1. Punkt 2, tu dich mal selber ein bisschen beobachten. Das nennt sich Selbstreflexion, oder? Mal deine Gefühle mal ein bisschen analysieren. Was habe ich für Gefühle? Was machen gewisse Sachen? Was lösen Sachen in mir aus? Wie verhalte ich mich? Was prägt mich? Was motiviert mich? Gibt es Sachen, wo mir schwerfallen? Oder wo entflammt in mir eine Leidenschaft für etwas? Und wo habe ich Hindernisse in meinem Leben, wo ich Schwierigkeiten habe, die Hindernisse zu überwinden? So einfach Selbstreflexion. Und das ist übrigens etwas ganz Biblisches, dass man das macht. Uns ganz kritisch einmal hinterleuchten. Und sagen, wo stehen wir wirklich, was läuft so bei mir, oder? 2. Korinther 13, Vers 5 steht, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Ausrufezeichen. Steht so in meiner Bibel. Also prüft euch doch einmal. Schaut mal euer Leben an. Oder Klagelieder 3, Vers 40. Kommt, wir wollen unser Leben sorgfältig prüfen. Das ist Selbstreflexion. Und dann steht, und wieder zurückgehen zum Herrn. Also die Selbstreflexion, das ehrliche Anschauen ins eigene Leben, das ist etwas ganz Wichtiges. Auch wenn du dein Bild von dir selber malen willst. Und der dritte Punkt, der heisst Seelsorge und Beratung. Du musst es nicht allein machen. Wir haben auch bei unserer Church ein mega cooles Seelsorgeteam, Beraterteam, das dir helfen kann. Und du kannst dich vielleicht auch mal dort melden und sagen, hey, ich würde gerne mal mein Selbstbild anschauen. Einfach mal, wer bin ich, was macht mich aus? Und ich hätte gerne da ein bisschen Coaching in dem hinein oder ein bisschen Hilfe, ein bisschen Seelsorge. Unbedingt nutzt das, oder? Auch in der Bibel gibt es verschiedene Stellen, die uns ermutigen, Beratung anzunehmen. Und gerade in diesem Bereich kann das wirklich manchmal helfen. Okay, wir haben einerseits das Selbstbild, so wie wir uns selber sehen. Und jetzt geht es um den Selbstwert, oder? Und der Selbstwert, der baut auf deinem Selbstbild auf. Also du hast ein Bild von dir und aufgrund von dem Bild, das du von dir hast, gibst du dir einen Wert. Und sagst, ich sehe mich so und so und darum bin ich so und so viel wert oder ich fühle mich so wertvoll oder ich fühle mich eben in der anderen Seite vielleicht weniger wertvoll oder was auch immer. Also der Selbstwert, der baut auf deinem Selbstbild auf, das du hast. Je nachdem, wie du dich siehst, tust du einen Selbstwert entwickeln und der ist dann vielleicht besser oder ist ein bisschen weniger gut. Wenn es um den Selbstwert geht, gibt es drei Probleme. Das erste Problem heisst Vergleichen. Du vergleichst dich andauernd mit anderen. Also es ist nicht einfach so, dass du dein Selbstbild anschaust und sagst, wow, sondern du nimmst dein Selbstbild und sagst, sag mal, was hast du? Oder? Und dann schaust du mal den anderen an. Und dann siehst du dort Fähigkeiten, die sind bei dir nicht drauf. Oder der kann Sachen oder der hat Sachen und das fehlt bei dir, oder? Und du fängst an zu vergleichen. Wisst ihr, was das Resultat ist zu 99% beim Vergleichen? Nicht. Zu 99%. Wenn du anfängst, dich selbst zu vergleichen mit anderen, ist das Resultat nie. Du wirst neidisch. Jakobus 3, Vers 16 steht, denn wo Eifersucht oder Neid und Selbstsucht herrschen, das gehört dann eben zusammen, oder? Da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Also das Vergleichen, das macht einfach Türen auf für alles, was schlecht ist in deinem Leben. Es zieht dich einfach ab, da kommt nichts Gutes, wirklich nichts Gutes. Wenn du dich anfängst zu vergleichen mit anderen, dann kommt wirklich nichts Gutes. Und ich will dich ermutigen, hör auf mit dem. Wenn du da dazu gehörst, und ich weiss natürlich, dass Facebook und Insta und all das Zeug, das ist es ja krass, oder? Aber, und wir kommen sehr schnell da drin, wir vergleichen uns. Der hat das, der kann das, der sieht so aus oder was auch immer, oder? Hör auf mit zu vergleichen. Hör auf, denken, die Gabe, die will ich auch haben, die der andere hat. Oder oh, so viel Geld, wenn ich das hätte. Oder das Auto, das der hat, das würde ich auch gerne haben. Oder was? Hör auf mit dem. Bringt nichts. Du siehst Ferienfotos auf Insta. Das ist ja krass, oder? Ich habe dir jetzt einfach mal das Geheimnis verraten. Es hat 13 Tage geschifft, einen Tag schön, dann kommen alle Fotos her. Ist das so? Aber du denkst, oh, der hat immer Glück, der hat immer schön Wetter in der Ferien, oder? Oder ich mit auch so aussehen, einfach so Sachen. Sprüch 40, ich muss euch das vorlesen. Sprüch 14, Vers 30 steht, ein zufriedenes Herz belebt den Körper. Also ein zufriedenes Herz, das tut dir einfach gut, oder? Das ist Wellness für dich, für den ganzen Mensch Wellness. Ein zufriedenes Herz ist Wellness, oder? Aber Eifersucht ist wie Fäulnis in den Knochen. Fäulnis in den Knochen, kann ich mir nicht vorstellen. Der Luther sagt, es ist wie Eiter in den Gebeinen. Oder Hoffnung für alle sagt, Eifersucht, es ist, man wird von seinen Gefühlen zerfressen. Krass, oder? Klarer kann es nicht mehr stehen. Hey, wenn du merkst in deinem Leben, das sind Eifersuchtsgedanken, das sind Neidgedanken. Du tendierst zum Vergleichen mit anderen einfach aufhören mit dem, oder? Nimm dich so an, wie du bist. Stand auf und dank Gott für deine Gaben, für deine Möglichkeiten, für deine Ressourcen, die sie hat. Wenn du morgen aufstehst, dann ist dein erstes Gebet sein, Gott, ich danke dir, wo du mich geschaffen hast, hast du einen guten Tag gehabt. Ja. So sollen wir denken über uns. Weil es ist so gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott jemals bei jemandem gedacht hat, ups. Nein. Schlicht und einfach nein. Wo Gott dich geschaffen hat, ist dann noch nicht dermassen happy gewesen. Und da, sag ihm das doch ab und zu einfach so, das muss man sich auch einmal sagen, oder? Gott, hast du wirklich einen guten Tag gehabt, wo du mich geschaffen hast, oder? Übrigens, da gibt es einen ganz kleinen Trick. Das Problem vom Neid kann man ganz einfach lösen. Wisst ihr wie? Wie kann man das Problem vom Neid ganz einfach lösen? Du musst vergleichen, ersetzen durch Dankbarkeit. Problem gelöst. Aber anstelle, dass du anfängst zu vergleichen, was hat der andere und was kann der und was und so weiter, sag einfach mal Danke für das, was du hast. Sag Gott einfach mal Danke für das, was er dich geschaffen hat, für die Ressourcen, die er dir gegeben hat, für deine Family, die er dir gegeben hat, für das Auto, das er dir gegeben hat. Die in den schlechten Autos, die beten übrigens mehr beim Autofahren, als die mit den guten Autos. Das bringt dich vielleicht auch näher zu Gott. Also. Ich möchte noch etwas ganz Wichtiges sagen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns nicht dürfen wünschen für unser Leben. Oder dass wir nicht dürfen denken, wow Gott, das wäre so cool, wenn ich das hätte, oder? So, die Bibel sagt ja eigentlich, wenn wir etwas wünschen, was sollen wir machen? Wir sollen Gott darum bitten. Und ich will dir das einfach sagen, wenn du denkst, etwas willst du wirklich heute im Leben, dann bitte Gott. Und jetzt kommt der Hammer. Gott sagt nämlich, und ich werde es dir geben, wenn es gut ist für dich. Und das, wenn es gut ist für dich, das heisst, wenn das dich mehr zu dem Mensch macht, wo Gott dich dazu berufen hat, dann wirst du es überkommen. Aber das heisst, du darfst mutig sein und darfst Gott darum bitten und sagst, hey, ich habe einen Wunsch, also ich bitte ihn jetzt. Und Gott erfüllt dir manchmal ganz krasse Wünsche im Leben der Menschen. Aber er wird alles dir geben, was gut ist für dich, alles, was du brauchst, alles, was dich mehr zu dem Mensch macht, wo er dich geschaffen hat. Okay. Das erste Problem heisst vergleichen, wenn es um unserem Selbstwert geht. Das zweite Problem heisst überbewerten. Du schaust dich das Bild an und kommst nicht mehr zum Schwärmen raus, oder? Und denkst, was ist das für ein Typ? Oder leck, also die ehrlich, also, das muss man ja allen zeigen, oder? Ein totales Überbewerten, oder? Galater 6, Vers 3 steht, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Krass, he? Ich wollte einen dummen Spruch machen, über, sage ich nicht. Aber schau, es gibt Menschen, die neigen dazu, sich überzubewerten. Die kommen dann vielfach auch in der Zeitung. Aber sie neigen dazu, sich überzubewerten. Sie sehen sich besser als alle anderen, sind dermaßen, das ist nicht einfach Selbstliebe, die sie haben, im guten Maße ist Selbstverherrlichung, oder, was dann passiert. Also die übertreiben einfach, sie übersteigen den Level von einem gesunden Selbstwert, hauen es einfach noch zwei, dreimal eins oben drauf. Sie nehmen sich einfach für sehr, sehr wichtig. Da gibt es eine Geschichte von Julius Caesar. Das war Kaiser gewesen, und Kaiser haben ja die Tendenz gehabt, sich als Gott zu fühlen, sich als Gott verehren zu lassen. Also die haben sich krass überbewertet, natürlich. Und da gibt es eine Geschichte von Julius Caesar. Der ist nach einem erfolgreichen Feldzug ist er heimgekommen, Triumphzug durch Rom durch und hat sich richtig feiern lassen. Und da ist ein Diener zu ihm angegangen und hat ihm etwas ins Ohr geflüstert. Und er hat ihm ins Ohr geflüstert, Memento Mori, hat er gesagt. Memento Mori. Und das ist latinisch und heisst so viel, bedenk, dass du sterblich bist. Das ist eine krasse Aussage, oder? Wenn sich einer gerade so richtig am Feiern ist. Abfeiern, oder? Triumphzug da rum, das ist übel her und zugegangen, oder? Und dann kommt ein Diener und sagt, hey, denk, dass du sterblich bist. Also trotz all deinen Erfolg, trotz deiner Macht, du bist nur ein Mensch. Vergiss es nicht. Wir haben über Stolz geredet miteinander vor zwei Wochen. Aber wenn du dich immer in dieser Gefahr bist und denkst, ich neige mich dazu, mich überzubewerten, oder? Ein bisschen höher zu sehen, als ich vermutlich bin oder so, dann denk einfach das, Memento Mori, kannst du vielleicht irgendwo anschreiben oder so. Und dann denkst du immer da, okay, ich bin sterblich. Ist übrigens etwas, was man auch in der Bibel findet, die Aussage. Das Verständnis von dem, dass wir Menschen sind und dass wir sterblich sind, dass uns das hilft, uns immer wieder einzuordnen, wo wir wirklich stehen. Und zwar lesen wir Psalm 90. Interessant, der Psalm 90 ist von Mose geschrieben worden und von Mose wissen wir seit letzter Woche, über ihn steht in der Bibel, er ist der demütigste Mensch, der je gelebt hat. Also gut, über ihn können wir etwas lernen. Psalm 90, Vers 10 und 12. Er sagt, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Coole Sprache, ist aus der Luther-Übersetzung. Hat mir einfach gefallen, die Wörter. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das Klugwerden heisst, uns einfach wieder einordnen können. In dieser Wertetabelle, wer wir wirklich sind und wer nicht. Also, überbewerten ist eine Gefahr natürlich, wenn es um den Selbstwert geht. Und das dritte Problem heisst unterbewerten. Das ist fast ein bisschen mehr verbreitet. Es gibt Menschen, die sehen sich einfach zu gering. Die sehen nicht den Wert, den sie haben. Die schauen ihr Bild an, ihr Selbstbild, und sehen den Wert nicht. Sie sehen nicht das Potenzial, das Gott in ihr Leben geleitet hat. Da gibt es eine Geschichte in der Bibel von einem Mann, der hat Mephibosheth geheissen. Kennt ihr den? Die einen kennen ihn vielleicht, den Mephibosheth. Er war ein Sohn von Jonathan. Jonathan war ein Sohn von König Saul. Da hat eine Schlacht stattgefunden, wo der Saul gestorben ist. Jonathan ist auch gestorben. Und der David ist noch später König geworden. Und der David hat nachher sich erkundigt, lebt noch irgendjemand aus dieser Verwandtschaft vom Saul, sodass ich dem könnte etwas Gutes tun. Und dann ist schnell mal klar gewesen, ja, da gibt es einen. Der heisst Mephibosheth, aber der hat das Problem. Der hat irgendwann mal eine Verletzung gehabt, dabei, und der ist eigentlich verkrüppelt, der kann kaum mehr laufen, also traurige Erscheinung, oder? Also, und der David hat gesagt, hol den mir an den Hof, ich will ihm Gutes tun. Und wir lesen das im zweiten Buch Samuel, Kapitel 9. Und der Mephibosheth ist dann gekommen und hat gesagt, David, ich bin doch nicht würdig, oder? Und der David hat gesagt, mol, du bist eingeladen, an meinem Hof zu sein. Und dann lesen wir Vers 8, 2. Samuel 9, Vers 8. Erneut warf sich Mephibosheth vor den König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. Nicht wie ein Hund, sondern wie ein toter Hund. Das tote Hund-Denken ist vermutlich das tiefste Denken, das du über dich kannst haben. Und das hat der Mephibosheth gehabt. Und er hat gesagt, ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. Wisst ihr, aufgrund von was er das Gefühl hatte? Dass er an seinen Beinen verkrüppelt ist. Dass er nicht mehr laufen konnte. Also wenn er aufrecht stehen wollte, dann ist er einen halben Meter kleiner gewesen als die anderen. Aufgrund von dem hat er gesagt, ich bin doch nicht mehr als ein toter Hund. Der Mephibosheth hat seinen Wert über das definiert, was er nicht konnte. Das ist ein krasses Beispiel. Er hat seinen Wert über das definiert, was nicht gut war in seinem Leben, in seiner Ansicht, seine Beine. Aufgrund von dem hat er seinen Wert gegeben. Ich bin doch nicht mehr wert als ein toter Hund. Und der David hat ganz einen anderen Wert in ihm gesehen. Wisst ihr, was der David gesehen hat? Ein Königskind. Ein Kind aus der Abstammung vom Saul, vom Jonathan. Ein Königskind. Das ist der Wert, den der David gesehen hat bei Mephibosheth. Der Mephibosheth hat sein Defizit gesehen, das, was nicht gut ist. Und ich will dich einfach ermutigen, definier dich nie über das, was nicht gut ist in deinem Leben. Sondern definier dich immer über das, was Gott dir geschenkt hat. Über das, was Gott in dein Leben geleitet hat. Über das, was dir gelingt, über das, was gut ist in deinem Leben. Definier dich nie über das, was nicht gut ist in deinem Leben. Es können Umstände sein, die schwierig sind. Das können Sachen sein, wo du sagst, das ist mir nie gelungen. Oder weiss ich, es können Fehler sein, die du gemacht hast. Definier dich nie über das. Definier dich nicht über Fehler, über Ereignisse, über Sachen, die nicht gut sind in deinem Leben, sondern definier dich über das, was gut ist in deinem Leben. David hat ihn eingeladen und dann steht nachher 2. Samuel 9, Vers 13, Mephibosheth aber wohnt in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Trotz seinem Mangel hat er dürfen an den Tisch vom König an und hat an den Tisch vom König dürfen essen und Tag für Tag ist er an den Tisch vom König gesessen. Wisst ihr, was das ausgemacht hat? Mit dem Selbstwert von Mephibosheth an dem Tisch vom König sitzen, jeden Tag. Das hat doch alles verändert in seinem Leben. Das hat doch alles verändert. Er war immer noch behindert an seinen Beinen, aber er ist am Tisch von dem König gesessen und das hat ihm einen unheimlichen Wert gegeben. Und der Tisch von dem König, das will ich dir mitgeben als ein Bild. Wenn du dazu neigst, dich eher unterzubewerten, oder? Der Tisch vom König, das ist die Einladung in die Nähe bei Gott. Das ist die Einladung in die Gegenwart von Jesus. Das ist die Einladung in das Eintauchen vom Heiligen Geist, einfach die Nähe zu Gott zu haben. Und wenn du Tag für Tag einfach immer in dieser Nähe bist, wenn du Tag für Tag sagst, und ich hocke jetzt an den Tisch, und mir geht es nicht gut, aber ich hocke an den Tisch vom König und ich hocke jeden Tag an den Tisch vom König, und dann wachst in dir innen etwas an, nämlich das Gefühl, ich bin ein Königskind. Ich bin ein geliebtes Königskind. Egal, was passiert ist, was schwierig ist in deinem Leben. Mach das. Stell dir vor, was es in deinem Leben verändert. Wenn du da rein sitzt heute Morgen und du sagst, ich kämpfe mit so Minderwert. Ich sehe mich nicht so wertvoll. Gang an den Tisch vom König. Gang jeden Tag an den Tisch vom König und du wirst sehen, du bist ein Königskind. Wir schliessen ab die Serie mit dem, indem wir über wahre Größe reden. Was ist denn jetzt wahre Größe, oder? Und es gibt übrigens in der ganzen Thematik über Wert, Selbstwert und Selbstbild und Demut, da gibt es ja kein besseres Beispiel in der Bibel als Jesus selber, der das vorgelesen hat. Und im Leben von Jesus, da wird ein Moment beschrieben, wo er so richtig sich erhaben gefühlt hat. Kennt ihr das? So ein erhabenes Gefühl, und denkst, wow, oder? Und das war ein Moment, wo Jesus voll Bewusstsein hatte, hat ja als Mensch gelebt, oder? Aber es wird beschrieben und es ist der einzige Ort, die einzige Stelle, wo es so beschrieben ist. Ob es noch mal an einem anderen Ort war, das weiß ich nicht. Aber in der Bibel gibt es nur einen Moment, wo so beschrieben wird, wie Jesus sagt, hey, und ich bin doch Gottes Sohn. Und mir ist alles in meine Hände gelegt. Und ich habe alle Macht, sagt er. Und mir ist alles möglich. So richtig ein erhabenes Gefühl, das Jesus hat. Und jetzt ist interessant, was macht er in dem Moment? Ich will dir das vorlesen. Johannes 13, ab Vers 3. Jesus aber wusste, in anderer Übersetzung steht, im vollen Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Jetzt müssen wir uns das einfach kurz vorstellen. Was ist das für ein Moment, oder? Wo Jesus erlebt hat. Er hat etwa 30 Jahre auf dieser Erde gelebt. 30 Jahre vorher hat er alles abgelegt, alle Privilegien. Er hat den Himmel verloren, wir haben die Bibelstelle schon angeschaut. Er hat alles aufgegeben, seine ganzen göttlichen Privilegien abgelegt und ist Mensch geworden, in einer Futterkrippe auf die Welt gekommen. Alles abgegeben. Jetzt, 30 Jahre später, oder? Kommt der Moment, wo Jesus das Bewusstsein hat und ich gehe jetzt zurück zum Vater und ich habe alles wieder und es ist alles wieder in meine Hände. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, das er muss haben. Und es wird da beschrieben, oder? In diesem Bewusstsein hat Jesus ganz ein neues Bewusstsein einmal gehabt. Hey, und ich jetzt kommt alles wieder zurück. Und ich werde wieder erhöht werden. Und was macht er in dem Moment, oder? Er sagt, hey Jünger, jetzt müssen wir feiern. Ich bin ein, wirklich. In ein paar Wochen werdet ihr mich anbeten. Nein. In dem Moment, wo er das erhabene Gefühl hat, knündelt Jesus ab. Und er nimmt es durch und er fängt an, Füße zu waschen, seine Jünger. Wisst ihr, das war eine Tat, die der Hausdiener gemacht hat. Wenn man heimkommt und den Staub an den Füßen gehabt hat, ist der Hausdiener abgeknüllt und hat Füße gewaschen. Staub weg von den Füßen, oder? Und in dem Moment, wo Jesus das erhabene Gefühl hat, knündelt er ab und wäscht für sein Bewusstsein, dass ihm der Vater alles in die Hände hat und dass er von Gott gegangen ist, aber zu Gott jetzt wieder zurückgeht. Knündelt er ab und wäscht für es. Er nimmt nochmal bewusst die Position vom Dienen ein. Es ist die Bibelstelle, wo wir ausdrücklich sehen, das erhabene Gefühl von Jesus. Und es ist die einzige Bibelstelle, wir wissen, dass Jesus den Menschen dient hat. Aber es ist die einzige Bibelstelle, wo Jesus auch eine Position von einem Diener einnimmt, indem er abknüllt und die Füße waschen tut. Und das miteinander, oder? Jesus hat sich als König der Könige gefühlt und ist abknüllt und hat dient. Und ich glaube, Jesus war in der Lage, die Füße zu waschen, weil er gewusst hat, wer er ist. Er ist in der Lage, zu dienen, weil er gewusst hat, wer er ist. Und ich glaube auch fest in unserem Leben, wenn wir wissen, wer wir sind, wer wir in Jesus sind, was für einen Wert, dass Jesus unser Leben geleitet hat, wie wertvoll, dass wir sind, wie geliebt und angenommen und all das, dann sind wir Menschen, die können abknündeln und können dienen. Wenn wir wissen, wer wir sind. Und dann können wir vor allem abknündeln, ohne dass wir denken, ah, schon wieder ich. Dass wir abknündeln können und können dienen, ohne dass wir irgendwann das Gefühl haben, ich bin ausgenutzt. Manchmal höre ich so Stimmen, die sagen, hey, 30 Jahre lang habe ich das immer gemacht, jetzt lange es mir. Mache ich nicht mehr. Gibt es übrigens auch in den Kirchen, oder? Zähl mal ein anderes Putzteam oder was auch immer. Ist niemand anders, der das auch machen kann? Und in so einem Moment müssen wir doch einfach wissen, wer wir sind. Und ich glaube, wenn wir uns dann wieder bewusst sind, wer wir sind, dann können wir wieder mit einer Freude abknündeln. Und können sagen, hey, und wir dürfen dienen, wir können dienen. Ich habe ganzes cooles Zitat gefunden, das heisst, es fordert eine grosse Persönlichkeit, um die kleinen Sachen zu machen. Cool, oder? Es fordert eine grosse Persönlichkeit, um die kleinen Sachen zu machen. Wo Jesus das gemacht hat, hat er noch zu den Jüngern gesagt, wir lesen das im Vers 15, Johannes 13, Vers 15. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht niemals höher als sein Herrn und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Und dann Vers 17, jetzt wisst ihr das und könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch danach handelt. Also Jesus hat das gemacht, hat das demonstriert und sagt, und jetzt wisst ihr das und wenn ihr das auch macht, dann werdet ihr die glücklichsten Menschen sein. Und ich sage immer, eine Kirche muss eigentlich ein Raum sein, voller Königskind von Gott, der mit Freude dient. Das sagt die Bibelstelle, oder? Ein Saal voll Königskind von Gott. Glückliche Königskind von Gott. Glückliche. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch danach handelt. Glückliche Königskind, die einfach dienen, wie sie wissen, wer sie sind. Und einfach in dem könnt ihr abknündeln und dienen. Ich würde dich einfach ermutigen, lebe in dem Bewusstsein, dass du ein Erbe im Königreich von Gott bist. Gott hat so viel in deine Hände gelegt. Gott hat dir so viele Möglichkeiten auch gegeben in deinem Leben. Gott hat dich schon gesegnet und wird dich immer wieder segnen mit Güte, mit Barmherzigkeit, mit Liebe. Wenn es irgendwie Leitern geben würde, du musst wissen, bei Gott bist du zuoberst oben auf dieser Leiter. Die sieht er dich. Zuoberst oben auf dieser Leiter. Ich habe so eine Beobachtung gemacht, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, wenn so in der normalen gesellschaftlichen, in der Gesellschaft gibt es ja auch so Leitern, oder? Und je weiter das Menschen in der Gesellschaft die Leitern hochkommen, umso weniger fehlt ihnen die Sensibilität und das Mitgefühl für Menschen, die unter ihnen sind, auf dieser Leiter. Bei Gott bist du zuoberst auf der Leiter. Aber als Kind von Gott wissen wir, dass wir in dieser Grösse, die Gott uns gibt, dürfen abknündeln und den Menschen dürfen dienen. Wenn du so einen Moment hast, so einen erhabenen Moment in deinem Leben, und ich bin überzeugt, Gott schenkt dir so einen erhabenen Moment, wo du weißt, hey, jetzt, das habe ich von Gott. Du einfach bewusst sein, was Gott uns geschenkt hat. Und dann denk an Jesus, was er gemacht hat in dem Moment. Und so vielleicht, dass wir das mitnehmen und sagen, hey, ich will auch lernen, so in den, die erhabenen Momente in meinem Leben, die höchsten Momente in meinem Leben, will ich zu meinen tiefsten machen. Indem ich in dem Moment weiss, hey, ich darf abknündeln. Und ich bin gesegnet von Gott. Und ich habe so vieles von Gott. Aber ich darf abknündeln und ich darf Gott und den Menschen dienen. Und mit dem Satz würde ich abschließen, diese wahre Größe zeigt sich in dem, wenn wir bereit sind zum Dienen. Demut zeigt sich in dem, dass wir im Bewusstsein von unserer Größe, im Bewusstsein von unserer Größe, bereit sind zu dienen. Das ist Demut. Können wir stehen auf und beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dürfen wir vor dir stehen. Danke, bist du einfach so ein guter Gott. Und Jesus, wir wollen dich anbeten. Du bist der König der Könige, du bist der Erhabene über allem. Und dir ist alles, statt alles ist in deine Hand gelegt. Und du sitzt zu der Rechten vom Vater im Himmel und du regierst auf dieser Welt. Wir dürfen Geschwister sein von dir, wir dürfen Miterben sein von dem Königreich. Wir dürfen selber Kind von Gott sein. Und ich danke dir, dass das eine Zusage ist, die einfach, die steht über alle in unserem Leben. Und ich danke dir auch, dass wir immer die Einladung haben, an deinen Tisch zu kommen. Dass wir immer die Einladung haben, an den Königstisch zu kommen, egal wie es uns geht. Und dass wir dürfen in dem Bewusstsein sein, wer wir sind in dir, Jesus Christus. Und dass wir ein neues Leben haben und das alte Leben vorbei ist. Und jetzt, ich bete dafür, dass wir in dem Sinne nie uns schade sind. Wirklich nie uns schade sind. Du sagst, wir sollen lernen von dir. Handelt eben so. Gerade auch in den guten Momenten in unserem Leben. Wenn wir denken, das geht uns gut und wir Schweizer, uns geht es gut. In vielen Bereichen. In den erhabenen Momenten, in den guten Momenten, dass wir dürfen sagen, wir wollen dienen. Mit dem, was du uns anvertraut hast. Wir wollen dir dienen, wir wollen den Menschen dienen. Und ich bete dafür, dass wir immer in dem Sinne in die demütige Haltung dürfen kommen. Danke, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Alles. Im Überfluss steht in der Bibel. Und lass uns in allem demütig sein, Jesus. Danke vielmals. Amen.